Der heiße Scheiß. Ein Podcast über Kino, Kultur und Kokolores. Mit Hennes Bender.
Und damit herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Der heiße Scheiß, einer besonderen Ausgabe. Ich weiß, ich sage das immer, das ist eine besondere Ausgabe. Die ist wirklich besonders und warum, das sage ich gleich. Aber erstmal muss ich meine ganzen Eindrücke verarbeiten, die auf mich zugeballert sind, jetzt in den letzten Stunden sozusagen. Denn es sind doch einige Trailer rausgekommen, über die ich ganz kurz sprechen möchte, denn Trailer sind Trailer. Ja, man muss eigentlich immer über das Kunstwerk reden, wenn man es gesehen hat, also den Film oder die Serie, aber die Trailer, die haben mich doch ganz schön umgehauen. Zunächst erstmal Wicked for Good, der zweite Teil und der Abschluss von Wicked. Ich bin ein großer Wicked-Fan, habe ich schon erzählt in dem Video Bender guckt zu, wo ich über Wicked gesprochen habe. Ich bin ein großer Fan und der erste Wicked war ja sehr lang, ja, da waren ja 3 Stunden, ne, wurde gesungen und durch die Gegend geflogen und jetzt kommt es zur Konklusion, also zum Abschluss und das wird nochmal sehr, sehr emotional und auch von der Thematik des aufkommenden Faschismus her, was ja im ersten Teil quasi eingeleitet worden ist, geht's auch nochmal richtig zur Sache. Aber Wicked for Good heißt, und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das hat mich kalt erwischt, ja deswegen Wicked for Good, weil es geht um den Song For Good. Und das ist nochmal so ein emotionaler Klopper, das ist ein Liebeslied, das ist ein Lied der beiden Hauptdarstellerinnen, der beiden Hauptfiguren. Und da singen die sich gegenseitig an, wie das eigentlich ist, befreundet zu sein. Und wenn ihr dieses Lied kennt, dann wisst ihr, da wird geheult. Ihr könnt auf YouTube könnt ihr wahnsinnig viele Reaction-Videos sehen, wie Menschen vor dem Video sitzen und abweinen. Und ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist wirklich so ein Tearjerker, wie man im Englischen sagt. Also das zieht euch wirklich. Ich habe eine Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, jetzt gerade hier, wenn ihr das jetzt sehen könntet. Zum Glück könnt ihr das nicht. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Lied auch und da wird sehr viel geheult werden. Also nehmt euch Taschentücher mit, wenn ihr ins Kino geht. Ich freue mich sehr drauf. Dann ist ein Trailer rausgekommen, The Klimper Clown. Die Helge Schneider Autobiografie, ist sie es oder nicht? Man weiß es jetzt nicht genau, Helge sagt selber, das könnte alles erfunden sein. Man sieht Ausschnitte aus alten Aufnahmen von alten Auftritten und von neuen Sachen. Das Ganze wird so ein Mosaik, ein Kaleidoskop sein. Man weiß immer bei Helge nicht, was man kriegt. Und das ist das Besondere. Es gibt ja Leute, die mögen Helge überhaupt nicht. Dann gibt es Leute, die mögen Helge sehr. Dazu gehöre ich nicht. Ich liebe ihn. Ich muss wirklich sagen, bei Helge ist das Besondere, dass man da eben hingeht und nicht weiß, was jetzt passiert. Also dieser Überraschungsmoment, der ist bei keinem anderen Komiker, ich sag jetzt mal Künstler, so wie bei Helge Schneider. Und deswegen freue ich mich sehr auf diesen Film. Der wird am 30. Juni Premiere haben beim Filmfest in München. Die Ausschnitte, die da zu sehen sind, gerade die alten, die kenne ich teilweise, natürlich als großer Helge-Fan. Ich bin aber auch im Besitz der DVD-Box The Paket. Da gibt es 11 DVDs mit alten, selbst abgefilmten Auftritten von Helge, wo man wirklich das Gefühl hat, man war jetzt quasi dabei. Also ich bin ja so alt, dass ich sagen kann, ich habe Helge damals wirklich in kleinen Locations gesehen und in Kneipen, wo man nachher gar nicht wusste, wie einem geschehen ist. Und ich glaube, dieses Gefühl wird auch bei dieser Pseudo-Dokumentation Mockumentary. Man weiß ja noch nicht, was es ist. Also The Klimper Clown. Der Trailer ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ansonsten habe ich jetzt vier Strecken Mario Kart World fahren dürfen bei einem Freund von mir. Ich selber habe die neue Konsole noch nicht, die Switch 2, die Switch 2. Aber ich bin ein großer Mario Kart Fan und wer Mario Kart kennt und liebt, der kommt ja an dieser Konsole sowieso nicht vorbei. Die neue Technik und das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber es geht eigentlich immer um die neuen Strecken und ich habe wirklich Strecken gefahren, wo ich wirklich nicht wusste, wie mir geschieht. Es gibt eine Strecke, eine Donkey Kong Strecke, wo Donkey Kong selber nicht auftaucht, weil er ist ja auch einer selber von den Fahrern. Man kann Donkey Kong ja selber auch wählen. Es geht wirklich in das allererste Donkey Kong Spiel, in das Spiel mit den Stahlbalken, mit diesen lila Stahlbalken und wo die Fässer runtergerollt kommen, wo man als Mario drüber hüpfen musste, um dann oben an Peach ranzukommen. Und das wird jetzt quasi in 3D dargestellt in einer unglaublichen Version. Also das war wirklich eine Achterbahnfahrt. Aber da werde ich die Tage mal drüber reden. Über Mario Kart mache ich mal einen ganz eigenen Podcast. Ansonsten habe ich mir jetzt zweimal das neue Video der Talking Heads angeguckt. Es ist ein neues Video zu einem alten Song, natürlich zu dem Song Psycho Killer. Und der gute Mike Mills, der Bassist von R.E.M., hat ein Video dazu gedreht. In der Hauptrolle ist Saoirse Ronan und das ist wirklich ganz toll. Und jetzt denken natürlich viele, ja, Talking Heads, kommen die jetzt wieder zusammen oder nicht? Also es würde mich freuen und da ist aber dann halt die Frage, gehen die nochmal auf Tour in ihrem Alter? Aber dieses Video ist auf jeden Fall ganz, ganz toll. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, noch ein kleiner Nachklapp zu meinem Podcast mit René Steinberg zu Andor. Es gibt ein sehr, sehr schönes Interview mit Tony Gilroy, dem Showrunner, bei Stephen Colbert. Das kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Und nochmal, falls ihr zu den wenigen Auserwählten gehört habt, die den Podcast, die das kleine Gespräch mit Knichel, mit mir und Knichel zu Doctor Who zum Finale der letzten Staffel gehört haben, da gibt es jetzt tatsächlich neue Theorien. Es gibt, schaut mal bei YouTube rein, Bad Wolf Theory. Das geht nämlich auf die Staffel zurück, wo Billy Piper die Begleiterin war von Christopher Eccleston, als der Doktor war. Und der hat ja nur eine Staffel gemacht. Aber da gibt es einen Moment, das könnte die Erklärung sein, was dann am Ende passiert. Ansonsten ist der Knichel auch zu sehen, das ist beim letzten Mal ein bisschen untergegangen, audiotechnisch, in seiner Serie auf YouTube, der Doktessor. Und da, das ist auch sehr, sehr sehenswert. Lieben Gruß an den Knichel. Falls ihr mal Vorschläge habt, über was ich mal reden könnte, so nerdmäßig, so kulturmäßig und mit wem, dann schreibt mir das doch bitte. Ansonsten natürlich, klar, bin ich über Vorschläge, auch Kritik und Lob immer sehr, sehr, sehr froh. Ihr könnt mir schreiben und ihr könnt und sollt das Ding natürlich auch teilen, denn ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Und warum ist dieser Podcast? Habe ich alles abgehakt? Achso, das muss ich noch sagen. Genau, das habe ich auch versprochen. Mein lieber Kollege Thomas Nicolai, mit dem ich ja über Maulberg gesprochen habe, seinen Roman, seinen Ostroman, der hat jetzt tatsächlich die Audioversion dieses Buches rausgebracht. Das ist, glaube ich, auch überall zu hören. Also, lieben Gruß an Thomas Nicolai. Maulberg gibt es jetzt auch von ihm mit seiner wunderbaren Stimme vorgelesen überall, wo man das hören kann, will und muss. Warum ist dieser Podcast jetzt so besonders? Weil es handelt sich hierbei um das erste Interview, das erste Gespräch, das ich jemals für diesen Podcast geführt habe. Und ihr werdet merken, ich bin noch so ein bisschen vorsichtig. Es ist auch ein eher ruhigerer Talk mit Henning Mertens, dem künstlerischen Leiter des Schmidtchens in Hamburg. Und ich taste mich da so ein bisschen heran. Aber von der Essenz her ist es eigentlich genau das, was ich mit diesem Podcast bezwecken möchte, nämlich über Kultur reden, über Kultur vor Ort. Ich rede gerne über Filme, über Serien, über popkulturelle Phänomene, aber die Kultur, die vor Ort passiert, das ist das, worum es mir geht. Daran, da schlägt mein Herz und da bin ich in Hamburg natürlich ganz richtig bei Henning Mertens im Schmidtchen. Übrigens, Hamburg, das Schmidtchen wird diese Woche tatsächlich 10 Jahre alt und das freut mich natürlich sehr. Deswegen passt dieser Podcast auch quasi zeitlich wie Arsch auf Eimer zu dem Jubiläum des Schmidtchens. Die feiern das auch am Samstag, den 7. Juni um 19 Uhr findet im Schmidtchen der Tag der Helden statt. Das ist ein Konzert von und mit meinem lieben Kollegen Tom Steinbrecher, der ja die Titelmelodie gemacht hat für diesen Podcast. Tom Steinbrecher, lieben Gruß, und Mark A. Nathaniel am Schlagzeug ist auch dabei. Also falls ihr kurzfristig noch Zeit habt, am Samstag, den 7.6. Tag der Helden im Schmidtchen, nächste Woche vom 9. bis zum 13.6. im Schmidtchen in Hamburg auf St. Pauli, mein lieber Kollege H.P. Lenkheit mit seiner Show Spuren im Sand. Seiner Comedy-Hommage an Howard Carpendale. Er spielt Howie, also ist eine Version von Howard Carpendale. Das Ganze ist gleichzeitig eine Hommage, aber auch ein bisschen so mit Augenzwinkern. So. Es ist sehr, sehr lustig und sehr emotional. Ich habe die Show gesehen, die Leute singen mit, sie lachen mit. Das ist wirklich eine Verbeugung, ein Knicks vor Howard Carpendale, aber mit einem lächelnden Auge und sehr, sehr, sehr lustig. Also wenn ihr Zeit habt, euch das anzugucken, vom 9. bis zum 13.6. Spuren im Sand im Schmidtchen. Ich kann mir das leider nicht angucken, obwohl ich zu der gleichen Zeit in Hamburg bin, denn ich spiele parallel, und jetzt kommt's, im Quatsch Comedy Club auf dem Schiff auf der Queen, vom 12. bis zum 14. dreimal im Clubmix bin ich dabei. Unter anderem sind noch dabei Thomas Ewald, Freddy Fasadi und Tobi Kapp. Moderiert wird das Ganze von der wunderbaren Jackie Feldman. Also Jackie Feldman wird moderieren und auf dem Schiff in Hamburg im Quatsch auf der Queen im Hafen. Das werdet ihr auf jeden Fall finden. Ist direkt gegenüber von der Elfi. Also wenn ihr an der Elfi seid, einfach mal kurz reinspringen in den Hafen und rüberschwimmen. Wir haben Handtücher. Wird wunderbar. Am 15. am Sonntag drauf bin ich im Spiegelzelt bei Ruhrhochdeutsch. Da gibt es nämlich einen Ruhrpott-Abend, ein Special, moderiert von meinem lieben Freund Helmut Sanftenschneider. Und ich bin dabei und noch andere und noch ein Spezialgast, ein Newcomer namens, jetzt muss ich gucken, wie heißt der, Johann König. Genau, das ist am Sonntag, auch um 19 Uhr, am 15.06. Am 25.06., ihr merkt, wir sind jetzt gerade in den Terminen, aber keine Angst, ich bin gleich fertig. Am 25.06. bin ich endlich im Punch Club in Solingen, der ja wieder neu belebt worden ist. In Solingen, in der Cobra, moderiert wird das Ganze von meinem wunderbaren Kollegen, meinem lieben Kollegen, Herrn Schröder. Da bin ich auch dabei. Das ist ein Mix. Und am 28. Juni, und das ist der letzte Termin vor meiner Sommerpause, bin ich tatsächlich endlich wieder im Saarland. Und zwar in Nohfelden, da war ich auch noch nicht, im Musikpavillon am See. Auch ein Mix, moderiert von meinem Kollegen Mario Siegesmund. Zusammen sind dabei. Sehr schön. Laura Brümmer, Sertak Munchu und Sascha Tam. Ein sehr, sehr, sehr schönes Line-up. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum der Termin 20 Jahre Hartmut und ich verlegt worden ist. Der ist verlegt worden. Also es wird ein Abend geben zu Ehren des Romans Hartmut und ich von Oliver Uschmann. Nicht Ingo Uschmann, ich verwechsel die immer. Oliver Uschmann, und das Ganze ist verlegt worden vom 15.06. auf den 29.09. im Bahnhof Langendreher in Bochum. Mit dabei sind noch Michael Holschulte, Tommy Finke, ich und auch noch andere. Das Ganze ist verlegt worden, weil es der Kartenvorverkauf nicht gereicht hat, um die Durchführung dieses Abends zu rechtfertigen. Was schade ist, weil es wirklich ein tolles Jubiläum ist. Aber wie gesagt, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, können noch ein bisschen Werbung machen. Falls ihr Hartmut und ich Fans seid, also von den Romanen um Hartmut, um diese Männer-WG im Ruhrgebiet von Oliver Uschmann. Also merkt euch den 29. September, dann sind wir nämlich in Bahnhof Langendreher in Bochum, und das ist ein Montag. Bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Jetzt bin ich aber ganz schön durchgerast hier, ne? Ja, doch, ich habe ganz schön viel erzählt. Also kommen wir jetzt nach Hamburg ins Schmidtchen, und das ist, wie gesagt, das erste Gespräch, was ich geführt habe. Ist ein bisschen ein ruhigeres Gespräch. Ja, ich werde jetzt schon auch so ein bisschen ruhiger, weil der Henning Mertens, der ist zwar ein sehr großer Mann und hat immer sehr, sehr grelle, sehr laute Anzüge an, aber er ist doch ein sehr bedachter Mensch und ein sehr, sehr höflicher Mensch. Und ich habe damals, weil es das erste Gespräch war, überhaupt gar nicht diese Übergabe gemacht, die ich immer mache, wenn ich so in der Zeit zurückreise, diese mit meiner Zeitmaschine, die ja eingebaut ist. Ne, das habe ich da nicht gemacht. Das ist ja Quatsch. Das wisst ihr, glaube ich. Ne, das ist ja nur so ein so ein kleiner Gimmick und kleines Gimmick. Und das habe ich vergessen. Und deswegen versuche ich jetzt das mal mit einem anderen Sound. Ich habe hier auf diesem Gerät, auf dem ich das hier aufnehme, so ein paar Sounds. Ich muss mal gucken, was ich habe. Nee, das ist nicht der richtige. Nee, der ist schon mal gar nicht hier. Nee, auch nicht. Was haben wir noch? Nee, aber okay. Da ist er. Genau. Ich übergebe jetzt in die Vergangenheit zu Hennes Bender in die Garderobe des Schmidtchens. Hallo, Hennes Bender. Ja, danke schön, Hennes aus der Zukunft. Ich bin hier in der Vergangenheit und sitze in der kleinen, aber sehr muckeligen, gemütlichen Garderobe des Schmidtchens mir gegenüber. Henning Mertens.
Hallo, Vergangenheits-Henning.
Hallo, Vergangenheits-Henning, oder soll ich sagen Horst Gonzales.
Oh Gott, nein, die Zeiten sind
gibt's denn,
weg.
Gibt's denn noch?
Nein, Horst haben wir zu Grabe getragen.
Nein, richtig, ja. Zu Grabe getragen, ja, wie den Nöppel in Köln. Es gibt doch diesen Karnevalstyp, der zu Grabe getragen wird am Aschermittwoch.
Ich habe mich effektvoll in der letzten Karaoke-Show, die ich moderieren durfte neben einem Schmidt-Theater, habe ich mich effektvoll selbst um die Ecke gebracht. Mit zu Queens Bohemian Rhapsody habe ich mit dem Schlussakkord die Waffe an meinen Kopf gesetzt Und kam jemand mit einer Ketchupflasche.
Mama, I killed a man. Richtig. Und das passte, ja. Müssen wir vielleicht den Hörern...
Eine Triggerwarnung.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Trigger. Pull the trigger. Mhm. Wir müssen den Leuten mal erklären, Horst González war deine Kunstfigur. Mhm. Der Moderator, der viele Jahre lang die Karaoke-Rutsche hier geschmissen hat im Foyer des Schmidt-Theaters, was immer eine große Sause war.
Ja, wo du auch öfter mal auch halb schief in die...
Wo wir doch den einen oder anderen Abend auch nicht nur begonnen, sondern auch sehr spät beendet haben.
Richtig.
Wenn man eine große Sache, aber Karaoke gibt's immer noch.
Die Karaoke gibt's immer noch.
Gibt's immer noch. Und da sind wir jetzt auch gleich im Thema, sind wir gleich in Medias Res, denn wir sind hier auf St. Pauli. Nicht an der Reeperbahn, sondern am Spielbodenplatz, muss gesagt werden, das ist die Parallelstraße.
Genau, der Spielbodenplatz selbst ist ja der Platz vor unseren Gebäuden, der hat nochmal eine eigene Straßenbezeichnung. Das ist doch mal ganz witzig, weil auf der Reeperbahn gibt es auch nochmal einen Comedy-Club, der die gleiche Hausnummer hat wie das Schmidtchen und dann verirren sich immer hier welche.
Und das ist nämlich das Thema, dass das Schmidt besteht jetzt aus drei Theatern, drei Locations, das Schmidt, das alte, das Mutterschiff quasi, der Geburtsort eigentlich aller Late-Night-Shows in Deutschland, glaube ich, würde ich mal sagen. Die scheinbar ist die Geburtsstätte der Open Mics in Deutschland und das Schmidt.
Genau, die Mitternachtsshow war so die erste Mix-Show.
Genau, und die ist dann quasi dann auch, ich sage jetzt mal, adaptiert worden von anderen. Es gab lange die Kalle-Show in Wattenscheid. Mhm. Die haben auch keine Hehl draus gemacht, dass die Schmidt-Show Vorbild dafür war. Und dann gab es irgendwann mal das Tivoli, das gab es schon vorher, aber es wurde übernommen, oder wie war das?
Genau, richtig. Also das Schmidt-Theater war ja hier mal auf St. Pauli, das war so ein Kino und dann war das nochmal so eine, wie man das so schön kennt, so eine Kennenlernkneipe mit Telefonhelfen.
Ah, so wirkt das auch.
Ja, genau. Und dann kam ja Corny und seine Theatergruppe.
Corny Littmann.
Und die Theatergruppe Brühwarm nannten die sich. Die wollten irgendwie, das war so ein Tourneetheater, so eine schwule Aktionsgruppe, Amateurtheater, wenn man das so will. Die haben gesagt, wir müssen jetzt sässig werden und haben dann halt dieses Gebäude, diesen Kaiserhof, haben sie sich geschnappt und daraus das Schmidt-Theater gemacht.
Cool.
Genau, ja, das war 88, drei Jahre später kam das Tivoli dazu, weil der Erfolg so sensationell dann durch die Decke ging, musste man expandieren. Genau, 91 kam das Tivoli dazu. Genau. Auf jeden Fall war das so ein bayerisches Bierzelt, mehr oder weniger. Also da wurde Live-Musik zwar auch gemacht, aber...
Das ist ja natürlich hier auf St. Pauli, da ist ja ein Theater, ein Club, eine Kneipe neben der anderen. Mhm. Und jetzt, seit wie vielen Jahren gibt's jetzt hier dieses Schmidtchen?
Das Schmidtchen gibt's seit 2015.
Also das ist relativ neu. Das ist, wenn man, als ich reingekommen bin, habe ich gedacht, was war das vorher? Und es war nichts. Es gab vorher nichts. Es war ein Keller oder irgendwie, was war das?
Das war schon ein Gebäude, das wurde abgerissen, weil es auch baufällig war. Da waren verschiedene Lokalitäten dann auch jetzt schon, das Schmidtchen ist Teil des Clubhauses. Ja. Das ist das Gebäude, was jetzt hier.
Hier ist auch noch Panic City daneben und oben ist auch noch eine Karaoke-Bar und so weiter.
Genau, richtig. Und vorne sind Kneipen, die Sommersalon, so das war auch vorher schon.
Das war vorher schon da. Und das Schmidtchen, muss ich jetzt mal sagen, ich habe mich sofort in diesen Laden verliebt, weil er mir wirklich auch vorkam, direkt wie ein Comedy-Club, den es schon immer gab, mit diesem tiefer gelegten Publikumsraum, das so ein bisschen wie ein Schwimmbecken aussieht, so also ein Pipi-Becken für Nichtschwimmer, so ein bisschen. Das ist eine sehr, sehr angenehme Größe zu spielen auch. Jetzt bist du aber vom Horst González Karaoke-Host quasi aufgeschmissen, kann man sagen? Oder war das immer deine Funktion im Schmidt, dass du sowas wie künstlerische Leitung übernommen hast?
Nee, das erst tatsächlich mit dem Schmidtchen.
Okay.
Also vorher war ich im Schmidt-Theater drüben hauptsächlich für die Gastronomie zuständig, als stellvertretender Saalchef. Da hatte ich halt so die Kellnerschar unter mir, war aber auch da schon, ich sag mal, in Repräsentationsfunktion unterwegs, alleine durch diese Karaoke-Show, aber auch, dass ich, und das mache ich ja jetzt hier auch, jeden Abend einmal vorher auf der Bühne stehe. Und
die Leute kennen dich, die Leute kennen dich und sprechen dich an, nicht nur die Künstler, sondern aus Publikum. Du bist das quasi das Gesicht hier, zumindest vom Schmidtchen, vom Schmidt. Jetzt muss ich ja eins sagen, in den letzten Jahren sind die Comedy-Clubs auch hier aus dem Boden geschossen,
wie Pilze
und also wie Schimmelpilze manchmal sogar.
Es gibt so einen Running Gag, also es gibt, glaube ich, noch keinen Friseursalon, der nicht irgendwie mal Comedy probiert hat.
Wann ist das eigentlich passiert? Weil ich weiß noch, früher musste man wirklich suchen und kämpfen, um eine offene Bühne zu finden, wo man mal was ausprobieren konnte. Und jetzt weiß man überhaupt gar nicht mehr, wohin. Was ist da passiert?
Das war kurz vor Corona, glaube ich. Das war irgendwie so jetzt, ja, muss jetzt so 5, 6 Jahre her sein. Das war so wirklich so nochmal so ein Boom von Stand-up. Ich weiß, es gibt jetzt ja, ich sag mal so, die neue Generation von Comedians, die jetzt auch relativ frisch erst unterwegs ist. Und das war wirklich mal eine große Welle vor 5, 6 Jahren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so diese ganzen Zugänglichkeiten, dadurch, dass jetzt auch irgendwie bei Netflix und so diese ganzen Comedy-Specials rauf und runter laufen, ob da jetzt auch so ein Zugang zu, auch gerade zu amerikanischer Stand-up nochmal wieder intensiver wurde. Das bemerken wir aber schon. Also es gibt jetzt so eine ganze Reihe von jungen Comedians, die jetzt erst ein paar Jahre unterwegs sind, aber die auch tatsächlich immer mehr werden. Und die brauchen natürlich auch irgendwie zu Hause und
Das wäre jetzt auch ein bisschen meine Frage. Ist das jetzt, also ich habe ja selber die Sicht als Komiker, aber du jetzt auch als jemand, der einen Überblick jetzt über dieses Unterhaltungsballungsgebiet hat, was ja hier St. Pauli ist. Hier ist ja, wie gesagt, ein Theater neben dem anderen und man kann ja alles fußläufig erledigen von einem Club in den anderen, so wie man das ja in New York und in London auch kennt. Aber ist das der Sache jetzt eher dienreich oder ist das nicht irgendwie auch irgendwann mal ein Problem? Weil, worauf ich hinaus will, in anderen großen Städten passiert das ja auch, in Berlin, in München, auch in Stuttgart, Köln jetzt gerade auch ganz, ganz viel. Und ich weiß, dass diese Mix-Shows, diese Open Mics alle immer relativ gut besucht sind. Aber es hapert dann doch manchmal am Publikum für die tatsächlichen Solo.
Also die Frage haben wir uns ja auch schon mal gestellt. Also wir haben jetzt ja auch eine Mixshow hier im Schmidtchen, den Hamburger Comedy Slam.
Mit Dennis Grund, schönen Gruß.
Ja, schön. Ja. Der tatsächlich immer sehr gut verkauft.
Ja.
Also die Beobachtung ist auch, dass der ein oder andere Solo-Künstler natürlich irgendwie, ich glaube auch, dass das liegt eher so in der Natur der Sache. So, ich glaube, wenn du jetzt sagst, okay, gebe ich jetzt irgendwie 20 Euro aus für 4 Leute oder 25 für eine, dann ist vielleicht so diese Hemmschwelle größer zu sagen, okay, bei 4 Leuten, da gefällt mir vielleicht einer nicht, aber bei 3 Leuten lache ich garantiert oder so. Gerade, ich sag mal, wenn man jetzt mehr oder weniger blind drauf losgeht, also wenn man jetzt nicht sagt, okay, die Nase kenne ich, da gehe ich auf jeden Fall hin. Ich glaube aber, dass jetzt so gerade so diese Schwemme, wenn man das so sagt, oder diese Hülle und Fülle ist ja auch jetzt hier gerade in Hamburg, momentan eigentlich eher noch so ein bisschen das Bedürfnis abdeckt. Ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass wir uns irgendwie gegenseitig, also in diesem Markt kannibalisieren oder so.
Okay.
Also du merkst schon, auch wenn man sich jetzt so mit Comedians unterhält, die dann hier bei uns auftreten, die dann teilweise ja sogar so eine, also wenn man gerade so, wenn man von außerhalb kommt, irgendwie, du kannst theoretisch als Künstler ja hier auch eine Woche in Hamburg sein und an jedem Tag in einer verschiedenen Show auftreten.
Ja.
Also, gibt's ja wirklich so Leute, die dann halt sagen, okay, dann buche ich mir so eine kleine Clubrutsche. Also aktuell würde ich sagen, ist die Nachfrage noch da. Natürlich fragt man sich auch gerade als Veranstalter, ne, wenn man jetzt so guckt, okay, jetzt macht da irgendwie, deswegen sagte ich es vorhin scherzhaft, da macht jetzt nochmal einen Friseursalon auf.
Ja.
Es gab irgendwie einen Blumenladen oder so.
Oder einen Waschsalon. Ich habe auch schon früher, durfte ich ja noch in Waschsalons spielen.
Ach so.
Aber die expandieren ja auch. Jetzt hier sowas wie der Mad Monkey Club oder auch der Lucky Punch von Mittermeier.
Das ist richtig.
Der jetzt hier bei Tim Melzer. Hat Tim Melzer in der Bullerei in der Dependance aufgemacht. Sind zu viele Hasen des Jägers tot? Fragte er ganz investigativ. Herr Merz.
Die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Und gerade jetzt, wo dann auch so, ich sag mal, die Zugkraftnamen dahinter sind, ne? Wenn jetzt so ein Lobrecht hier auch sein Comedy, wie hieß das denn noch?
Das Downstairs.
Downstairs.
Das genau. Downstairs.
Und nicht irgendwas mit
kommt ja auch noch. Meinst du, er wird auch noch kommen?
Ja, das wird so, das kann sein, ja.
Es ist dann so Burger King gegen McDonald's und Kentucky
Fried Chicken. Man sagt ja, Burger King und McDonald's, wenn die so nebeneinander stehen, dass man dann eher, also dass das auch keine direkte Konkurrenz sind, sondern dass man dann sich eher die Frage stellt, wo gehe ich hin, anstatt gehe ich überhaupt hin.
Okay. Du weißt ja, was Burger King und McDonald's für uns früher war. Chibo und Educho.
Ach so.
Man hat aber nur Chibo überlebt. Und das war auch eine Zeit, da gab es dann nur Kaffee und nichts anderes.
Naja, jetzt gibt's da Socken und BHs und Hunde.
Alles, es gibt alles. Glaubst du, es kommt irgendwann mal so ein Scheitelpunkt, wo das Ganze in sich zusammenbricht oder regelt der Markt das?
Du merkst auch schon, dass diese Formate, die erfolgreich werden, dass die dann auch expandieren, dass sie sich andere Bühnen suchen. Wir haben auch schon Anfragen bekommen von irgendwelchen anderen Clubs, wie wir gesagt haben, nee, also tut mir leid, aber wir vom Schmidt, wir machen da irgendwie auch unseren eigenen Stiefel.
Ihr müsst ja, ihr seid ja eine Marke, ihr seid ja jetzt schon so lange eine feste Institution mit 3 großen Spielstätten und die Schmidt-Show geht ja auch auf Tour. Ich habe das, ihr wart ja auch in Essen und im Ruhrgebiet auch mit Corny und mit Emmy Umilnowski und Wolfgang Trepper. Also inwieweit wird da, muss jetzt nicht aus dem Nähkästchen sprechen, aber es ist schon auch so ein bisschen, dass die Marke auch ein bisschen geschützt werden muss, oder?
Ja, sicherlich. Also wir haben ja von uns aus so ein internes kleines Versprechen, dass wir sagen, okay, da wo Schmidt draufsteht, da muss auch irgendwie Schmidt drin sein. Mhm. Und klar, so die Leute, die verbinden irgendwie etwas mit dem Namen Schmidt, dass es vielleicht jetzt, und damit, da heben wir uns, und das ist total wertfrei, das ist nur deskriptiv, da heben wir uns dann ja alleine deswegen schon so ein bisschen ab, dass wir jetzt zum Beispiel in der Mitternachtsshow ja nicht nur reine Comedy sind, sondern auch Musik zulassen, Varieté ja auch mitmachen mit Artistik und sowas alles. Das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eher so eine Varieté-Mix-Show, statt jetzt wirklich eine reine Comedy-Mix-Show.
Da gibt's einen Begriff für auch, glaube ich, ne? Das ist diese, wie heißt es denn nochmal? Es hat der Quatschclub auch versucht, diese Show, wo auch alles möglich ist, also dieses genreübergreifende halt auch, dieses.
Genau, und ich glaube.
Ich komme jetzt nicht drauf, aber das war auch, weil der Quatsch Comedy Club ja auch hier in Hamburg seinen Ursprung nahm, drüben im Imperialtheater und dann auch zwischendurch auch ja hier gegenüber war im Café Käse und jetzt auf dem Schiff ist. Die sind natürlich auch, ne? Da ist natürlich auch die Frage, für was steht dieses Q eigentlich noch und inwieweit muss sich so ein Dinosaurier, sage ich jetzt mal, so ein Unterhaltungsdinosaurier, und da zähle ich das Schmidt jetzt auch mal dazu, weil ihr alt seid, sondern weil ihr es einfach so lange macht und mit der ganzen Expertise, inwieweit kann sich sowas noch ändern, inwieweit kann sich sowas noch biegen und ohne dabei das den alten Style zu verlieren, also das die Idee zu verraten, mache ich jetzt mal.
Ja, das ist halt so die Frage, ne? Du musst trotzdem ja irgendwie immer so gucken, dass du auch marktfähig bleibst, indem du irgendwie jetzt auf perspektivisch denkst und auch guckst, okay, ne, was wollen die, also wenn man jetzt irgendwie sich auf einem Ruhm oder auf irgendeinem Konzept, was vor 20 Jahren mal erfolgreich war, ausruht, ich glaube, dass, also, ne, und da reden wir jetzt ja hier als Kulturschaffende, da ist, glaube ich, Stillstand ist da irgendwie auch dieser viel zitierte Tod von Herbert Grönemeyer.
Besteht da die Gefahr, dass man sich auch bei so neuen Sachen, dass man sich da sowas wie, ist ein scheiß Wort, aber anbiedert so ein bisschen? Oder ist
das ist halt die Frage, ne? Schwimmt man jetzt auf dem Markt mit oder setzt man irgendwie genug Impulse, dass man irgendwie vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen inspirierend auf den Markt einwirken kann? Da sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen die Rolle vom Schmidt-Theater im Bereich Comedy und auch gerade in Hamburg zu sagen, wir haben da auch eine Verantwortung, irgendwie noch ein bisschen mehr zu liefern, beziehungsweise zu gucken, okay, aber die Gefahr ist da und da müssen wir uns dann auch immer die Frage stellen, ob man jetzt irgendwelchen Trends hinterherläuft oder ob man sagt, ne, wir wollen weiter irgendwie auch Trendsetter sein.
Wie siehst du jetzt die Entwicklung, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt im Kulturbereich? Jetzt war Corona natürlich eine Riesenzäsur. Jetzt gibt's aber diese ganzen Phänomene, du hast es schon gesagt, so Internet, Streaming, Netflix, aber auch ja, KI wird euch jetzt wahrscheinlich nicht so interessieren, aber diese ganze Sache, dass man sagt, wenn irgendwo Not am Mann ist, wie so eine Pandemie, die ersten, die beschnitten werden, die gekürzt werden, sind die Kultur. Mhm. Denkst du, man hat da jetzt was draus gelernt oder hat man gesagt, man kann jetzt irgendwie was besser machen? Wie siehst du das, wenn jetzt es zu einem Regierungswechsel kommt oder auch, also jetzt noch nicht mal jetzt bundesweit, sondern auch hier in Hamburg, ihr habt ja natürlich auch, ihr seid ja diese freie Hansestadt-Eklave und ich glaube, bei euch ist es noch ein bisschen, da wird auf Kultur auch sowieso immer auch sehr viel Wert gelegt. Oder hast du das Gefühl, dass sich gerade nach Corona was verändert?
Also erstmal sind wir, glaube ich, in Hamburg sehr gut aufgestellt, was Kultur angeht, alleine durch unseren wirklich großartigen Kultursenator, den Herrn Broster, der auch zu Corona-Zeiten ja auch wirklich der Kultur auch groß den Rücken auch freigehalten hat. Klar, also man hat gemerkt, wie brüchig das auf einmal ist. Auch da nochmal auch der Auftrag vielleicht an jedem selbst zu gucken, okay, wie kann man trotzdem aktiv bleiben. Da haben wir jetzt zum Beispiel, haben wir auch Streaming irgendwie auch genutzt. Wir haben eine Schmidt-Flix-Show irgendwie an den Start gebracht. Das war eigentlich eine aufgepimpte Mitternachtsshow, mehr oder weniger fürs Netz. Ich glaube, Dreh- und Angelpunkt wird sein, zu gucken, okay, wie überrascht man sich selbst und wie adaptiv ist man auch.
Würdest du was anders machen jetzt nach Corona?
Ja, okay.
Ihr habt bestimmt auch 3G gemacht und Abstand und so weiter. Alles das, was möglich war und ging. Da gab's ja, wie ich auch weiß, auch in Hamburg große Diskussionen darüber. Es gab einen Veranstalter, der gesagt hat, er macht das alles gar nicht mit und ihr seid alle wahnsinnig. Und das hat sich aber, glaube ich, wieder eingerenkt und wieder vertragen, glaube ich, oder?
Doch,
also man spricht wieder miteinander, weil es gibt ja auch Leute, die sofort gesagt haben, im März 20, ich mache das alles nicht mit, ich wandere aus.
Mhm.
Und die sind dann halt auch nicht wieder aufgetaucht.
Ja, da betreten wir fast schon dieses politische Feld, ne, was dann jeder auch für sich irgendwie, ob jetzt diese Corona-Maßnahmen, ob die jetzt alle gerechtfertigt waren oder nicht. Ich muss sagen, dass ich da auch hier bei uns jetzt gemerkt habe, dass das zweitrangig war, weil wir ja auch schon relativ, also wir waren das erste Theater, was wieder aufgemacht hat.
Mhm.
Das, was wir haben diese Abstandsregeln adaptiert. Also wir haben ja zum Beispiel das komplette Tivoli einmal, ich sag mal, den Sitzplan neu gemacht, um halt diese Abstandsregeln einhalten zu können. Jetzt kann man natürlich vorwerfen, dass wir bücklig, aber wir sind ein Privattheater, wir mussten gucken, wo wir bleiben. Und natürlich versucht man dann früh genug wieder aufzumachen, um zu gucken, dass
wir wieder das Theater. Wie groß ist das Team, wenn's hochkommt mit Gastro, mit Technikern und allem? Hast
also,
du einen Überblick?
Wir haben knapp über 300 feste angestellte Menschen hier, die sowohl auf und vor und hinter und unter der Bühne arbeiten.
Das ist ein richtiges Unternehmen.
Das ist ein richtiges Unternehmen. Von daher ist natürlich da auch die Verantwortung zu sagen, okay, dass man da schnell wieder in den Start kommt. Von daher ist das, glaube ich, wie gesagt, das war damals gar keine Frage irgendwie, wie man sich da politisch zu äußert, sondern einfach zu sagen, nee, wir müssen irgendwie
gucken, dass wir überleben. Ja. Variety war übrigens der Begriff, den ich suchte. Die Variety Show, ganz genau, ganz genau. Meinst du, wenn sowas nochmal passieren sollte, ist man dann besser gewappnet? Hat man da was draus gelernt aus der Nummer?
Das hoffe ich doch.
Ja.
Also ich glaube aber schon.
Ja.
Also das ist aber auch alleine die Hoffnung zu sagen, okay, dass vielleicht Dinge, auf die man ja notfalls reagieren musste, dass man da jetzt sagt, okay, das hat vielleicht funktioniert oder eine Lösung, die dann ein anderes Haus hätte, hat irgendwie vielleicht nicht funktioniert, aber daraus hat man gelernt.
Mhm.
Davon gehe ich mal fest aus, ja.
Nee, wollen wir mal hoffen. Hier, dieser Bereich hier, St. Pauli, lebt ja sehr stark auch von Tourismus, ganz stark. Es kommen sehr viele Touristen hin und du hattest, da möchte ich mich persönlich nochmal bedanken, damals die Idee, dass wir mit unserem Podcast Sträter Bender Streberch ein Live-Ding machen hier im Schmidtchen, was auch genau die richtige Location dafür war und hoffentlich auch noch ist, wenn die beiden anderen alleine weitermachen. Es gab aber dann nicht mehr so dieses mit den Podcast-Live-Sachen, das hat sich nicht ganz so, glaube ich, so durchgesetzt. Zumindest nicht in dieser Größenordnung, oder?
Nee, und das ist tatsächlich auch schwierig, also da irgendwie so eine Verhältnismäßigkeit zu finden, weil ich glaube, dass man ist vielleicht auch als Hörer, aber auch als Podcast-Schaffender irgendwie davon verwöhnt, wenn man so einen gewissen Erfolg hat und eine gewisse Followerschaft. Da ist so ein Haus wie das Schmidtchen zu klein für.
Hm.
Da haben wir tatsächlich teilweise schon Probleme, vielleicht auch Live-Podcasts für Tivoli zu finden mit den 600 Plätzen. Weil die Podcasts, die da entsprechend auch ins Marketing investieren und ihre Tourneen machen, die fangen irgendwie dann auch schon fast bei 1000 Leuten an im Publikum. Das hat natürlich irgendwie eine Dimension, die dann den Podcast dann auch an sich schon, ja, das ist dann ja schon richtig, das ist dann ja schon fast ein Berufsbild.
Naja, das auf jeden Fall, aber ich finde, das widerspricht auch so ein bisschen diesem Prinzip-Podcast, auch so ein bisschen für mich jetzt von meiner Sichtweise, dass man einfach sagt, das ist halt was intim ist, das ist was man relativ einfach mit ganz einfachen technischen Möglichkeiten auch per Zoom oder auch per weiß ich, WhatsApp-Call oder Bluetooth und so weiter machen kann. Und dann auf einmal steht man vor so vielen Leuten und muss dann einfach liefern. Und dann merkt man einfach, es ist nicht mehr als zwei oder drei Leute, die einfach labern. So.
Ja, was, glaube ich, einige auch unterschätzen, ist halt dieser Live-Charakter dann. Dass man trotzdem irgendwie eine Verantwortung hat, das Publikum, was dann live vor Ort sitzt, irgendwie anders mit zu unterhalten, als die Leute, die das dann im Nachklapp dann irgendwie dann auch hören.
Ja.
Wir hatten ja hier dieses Podcast-Festival mal angestartet.
Mhm.
Das hat ja erst im Schmidt angefangen. Und dann haben wir es im Jahr darauf, haben wir es auch expandiert aufs Schmidt-Theater, aufs Tivoli. Und da hat man halt schon gemerkt, fürs Tivoli findet man relativ schnell was, fürs Schmidtchen findet man was. Diese Größe vom Schmidt-Theater war schwierig, diese 400 Leute.
Mhm.
Das ist, also entweder sind es Podcasts, die halt irgendwie in der Größenordnung fahren, oder es sind Podcasts, die auch vor 50 Leuten funktionieren können. Das hatten wir ja hier auch. Und das Schmiedchen hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass man den Raum so adaptieren kann, dass man auch mit 50 Leuten im Publikum super arbeiten kann.
Und das klingt auch gut. Das ist ja, das finde ich immer so dieses Ding, dass das ist ja nichts anderes als Radio, was man jederzeit abrufen kann. Mhm. Und es gibt einfach Locations, die sind für eine Aufnahme einfach auch nicht geeignet, weil sie zu groß sind oder zu hallig sind.
Ja.
Und hier im Schmiedchen, das war immer sehr, das hat was sehr, sehr Wohliges und was sehr, 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 sehr Warmes auch. Was denkst du, was ist das Herz, das schlägt in diesem Stadtteil hier in St. Pauli? Was ist dieses, was das Herz der Kunst, nicht nur der Kleinkunst, sondern hier ist ja alles. Du hast ja hier Krimi-Theater, du hast diese fetten Musicals mit Karten ab 150 Euro, keine Ahnung. Und dann hast du jetzt diese kleinen, dreckigen Comedy-Clubs. Was ist das, was jetzt aus deiner jahrzehntelangen Expertise, das ist, was eigentlich hier die Sache am Laufen hält?
Das Schlagwort, was am ersten und am häufigsten fällt, ist immer Vielfalt oder irgendwie Neugier, aber auch. Die Reeperbahn ist natürlich das touristische Highlight hier in Hamburg. Und wenn man da irgendwie, also ich glaube schon, dass das so ein destillierter Blick ist auf Hamburg auch. Also, dass wenn man nach Hamburg geht, geht man automatisch irgendwie auch mal über die Reeperbahn und dann muss da auch irgendwie die gesamte Breite der Kultur irgendwie
passieren. Du hast ja wirklich diese High-End Musical-Sachen dann, wie sagt, dieses Dreckige, oder man kann ja immer noch in die Herbertstraße gehen, wenn gar nichts mehr läuft.
Man sagt ja so schön, das ist der Broadway des Nordens, aber das trifft es eigentlich auch. Weil du kannst gebündelt, kannst du ein Wochenende hier verbringen und wirklich jeden Abend anders verbringen.
Das ist eigentlich für mich nur nicht mehr mit Broadway nicht nur zu vergleichen, sondern auch wirklich mit dem West End und mit Soho in London, weil das ist, du hast hier wirklich alle Möglichkeiten und dieses, wie gesagt, diese Spannbreite von wirklich High-End Stage Entertainment und wirklich dreckige Punk-Clubs und runtergerockte Bars und so. Hier ist wirklich, ist alles möglich. Ganz zum Schluss, Henning, noch, die Reeperbahn hat sich nicht nur seit Corona sehr verändert, auch durch die einige Maßnahmen, wie zum Beispiel Alkoholverbot und Glasverbot zwischendurch. Ist es besser geworden oder fehlt jetzt was dadurch?
Ich möchte meinen, dass diese Ruchlosigkeit, die der Kiez ja auch mal hatte, so auch gerade wegen unserer immer noch vorhandenen Nähe zum Rotlicht, um das mal charmant auszudrücken. Und klar haben wir auch hier trotzdem weiterhin noch irgendwie auch mit Kriminalität und mit Drogen und alles Mögliche zu tun. Aber ich glaube schon, dass allein dass die kulturelle Vielfalt, die jetzt hier gewachsen ist über die letzten 10, 20 Jahre, dass sich das ein bisschen professionalisierter hat.
Bisschen touristischer.
Es ist auf jeden Fall touristischer geworden.
Und ist auch ein bisschen familiärer. Also es hat auch dieses, man hat natürlich immer noch solche Abende hier, wenn einem diese ganzen Junggesellin oder Junggesellenabschiede total auf den Sack gehen. Bei uns in Bochum, in unserem Kneipenviertel, da gibt's wirklich Kneipen, die sagen, hier Junggesellenabschiede verboten, steht auch draußen dran. Und das ist, das, man hat wirklich das Gefühl, ja, man geht mal hier hin, um zu gucken, aber mittlerweile aus anderen Gründen.
Ja, es ist auf jeden Fall kommerzialisierter geworden.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Das kann man alleine schon, glaube ich, an dem Reeperbahn-Festival auch festmachen. Das ist ja hier einmal im Jahr, im September, gestern mal hier ein großes Musikfestival auf der ganzen kompletten Reeperbahn. Das hat mal wirklich angefangen als Underground und Unbekannte. Und wenn du jetzt irgendwie rausguckst, das ist wirklich eine Maschine. Aber klar, das ist, es wäre ja irgendwie schlimm, wenn das irgendwie auch nicht irgendwo weitergeht. Mhm. Trotzdem, und da finde ich aber auch zum Beispiel, um da jetzt vielleicht einen Unterschied zum West End oder zum Broadway zu machen, da finde ich, den Kiez, die Reeperbahn immer noch so in dem Grunde charmant, weil es hier so Inseln gibt, die einfach, und da glaube ich, spreche ich bei dir an die richtige Person, das ist so ein bisschen das gallische Dorf.
Ja,
so,
ja.
Also, es gibt totale Ecken hier und da hoffe ich, dass wir hier und dass ich mit dem Schmiedchen irgendwie auch einen Teil dazu beitragen können, zu sagen, muss hier nicht immer alles glatt laufen. Und gerade so, wenn man jetzt so, keine Ahnung, zum Beispiel den Elbschlosskeller irgendwie nochmal betrachtet, der Betreiber ist ja total drauf aus, zu sagen, nein, also das muss der Kiez bleiben.
Ja.
Du brauchst Figuren und du brauchst Ecken und Enden und du brauchst Läden, die sagen, nee, wir sind das gallische Dorf.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ganz Hamburg ist vom Kommerz besetzt.
Ja.
Nur ganz Hamburg? Nein. Es gibt noch St. Pauli, es gibt das Schmiedchen. Danke, Henning, für die ganzen vielen Jahre, die wir jetzt schon zusammenarbeiten und alles Gute auch beruflich, wie ein Freund von mir immer gesagt hat. Und ja, wenn ihr nach Hamburg kommt, dann versucht mal halt nicht nur König der Löwen zu sehen. Oder
auch
was
den
anderes.
König der Comedy zum Beispiel.
Oder Hennes zum Beispiel. Den könnt ihr aber auch sonst überall sehen. Aber ja, geht auf jeden Fall mal ins Schmidtchen, weil das ist wirklich ein Laden, wo ich sagen würde, da würde ich auch sowieso privat reingehen, nur wegen des Ladens. Nur weil ich mich hier einfach in diesem Laden wohlfühle. Und das muss man erstmal schaffen, dass man ein Umfeld, eine Peripherie erschafft, wo das Publikum sich wohlfühlt, egal wer da jetzt auf der Bühne steht.
Ja, das ist, um das vielleicht nochmal kurz, aber das ist die Prämisse, die bringe ich hier mit. Also wenn das Theater geht nicht los, wenn der Vorhang aufgeht, sondern wenn man durchs Haus kommt.
So muss es sein.
Durch die Eingangs.
Danke, Henning.
Danke dir.
Und ich sage jetzt nicht, danke Horst Gonzalez, weil den gibt's nicht mehr.
Der ist dort.
In Memoriam. Ja, das ist so ein bisschen wie das Ende der drei Fragezeichen. Immer wenn die am Ende so lachen, da hab ich gedacht, komm, da gehst du mal raus. Also ich fand das Gespräch sehr, sehr interessant, weil es geht wirklich um Kultur. Es geht darum, wie wir Kultur rezipieren, also wie wir, wo wir hingehen, was wir machen, wie es überhaupt hinter den Kulissen aussieht und wie sich das Ganze verändert hat und auch definitiv noch verändern wird. Und da werde ich auch immer noch meinen Finger auf der Wunde haben und immer gucken, was passiert da draußen, denn da findet die Kultur statt, wirklich vor Ort. Deswegen geht raus, guckt euch Shows an, guckt euch auch mal Sachen an, von denen ihr vielleicht nicht so Fans seid. Ich war zum Beispiel noch nie in der Oper, das habe ich auch mal vor. Ja, das möchte ich auch irgendwann mal machen, ins Theater gehen, auch mal Sachen sich angucken, die anstrengend sind, auch Filme, weißt du, wir ballern uns zu immer, wir fühlen uns dann immer wohl und alles ist gut. Aber um sich mal so ein bisschen aufzuwühlen, muss man auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Und das werde ich auch weiterhin tun mit diesem Podcast. Ich werde über The Last of Us, die zweite Staffel, reden, die Tage. Da habe ich auch einen Gast schon im Auge und das ist zum Beispiel so eine Serie, wo ich sage, so, okay, das ist jetzt nicht wirklich viel gut, aber es sagt doch sehr viel über die Gesellschaft aus, in der wir leben und diese ganze Pandemie-Geschichte wird ja auch, das wird die Tage passieren. So, und ansonsten habe ich noch ein paar andere Ideen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, mit wem ich reden könnte oder über was ich reden könnte, dann schreibt mir einfach am besten auf Insta oder vielleicht auch bei Facebook. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt schöne Pfingsten, was immer ihr macht. Vielleicht geht ihr zu Rock am Ring oder zu Rock im Park, kann ja sein. Oder ihr macht einen schönen Ausflug. Rock am Ring war ich ja mal. Ich war ja mal bei Rock am Ring. Ich bin ja mal aufgetreten. Wusstet ihr das? Ja, 2002. Da gab es noch das House of Comedy. Das war mir so ein Comedy-Zelt. Und da sind die Leute immer reingegangen, wenn es draußen geregnet hat. Und da habe ich tatsächlich gespielt. Also ich habe sogar noch irgendwo wahrscheinlich noch diesen Backstage-Ausweis. Damals 2002 ist lange her. Aber ich kann von mir sagen, oh, ich war bei Rock am Ring. Also wenn ihr zu Rock am Ring geht oder auf irgendein Festival, aufs Rockhard-Festival nach Gelsenkirchen, whatever. Macht euch eine gute Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß und seid mir weiterhin gewogen beim heißen Scheiß hier. Und das war's. Und das Schlusswort hat natürlich wie immer meine wunderbare Station Voice, die wunderbare Henrike Tönnes. Henrike, jetzt darfst du wieder sagen, was du immer sagst am Ende dieses Podcasts. Und ich sage, bis die Tage. Tschüss.
Das war Der heiße Scheiß. Von und mit Hennes Bender. Musik Tom Steinbrecher. Schlagzeug Mark A. Nathaniel. Ansage Henrike Tönnes. Absage auch Henrike Tönnes. Bis die Tage.